Thema unserer Sendung heute ist die Widerstandsbewegung im Iran, von vielen auch schon hoffnungsvoll Revolution genannt, die wir im Gespräch heute und in einer weiteren Sendung in der nächsten Woche unter verschiedenen Aspekten beleuchten wollen. Ein Aspekt und das wichtigste Element dieser derzeitigen Revolution im Iran sind die Frauen. Der Tod einer Frau, der Kurdin Asa Amini, in der Haft des iranischen Regimes war der Auslöser der Bewegung und ihr Slogan war bald auch Frau, Leben, Freiheit. Deshalb ist der Titel unserer heutigen Sendung Die Freiheit ist weiblich. Dies ist auch der Titel des Buches von Golül Atai, mit dem Günter Litzmann heute die Sendung beginnt. Neben Günter begrüße ich am Mikrofon Kiomaz Nagipur und später wird noch die Iranerin Fardos Mirabadi dazukommen. Die Moderation der Sendung hat Axel Kleinicke. Zu Beginn eröffnet Günther mit Auszügen aus dem Buch das Gespräch.
Ja, da muss ich zunächst mal sozusagen Abbitte leisten. Vor 2 oder 3 Jahren hat mich ein iranisches Ehepaar besucht. Sie haben sich bei mir Fotos angesehen von meinen 3 Reisen mit dieser kleinen Gruppe in Iran und es war ein sehr interessanter Abend und als die beiden gingen, sagte mir die Frau sehr freundlich, aber doch deutlich, also dass das Kopftuch nur eine Kleinigkeit ist und nicht so hochgespielt werden sollte, da hast du dich geirrt. Das ist weit mehr als nur ein Tuch und alles andere war aber sehr schön. Vielen Dank für den Arm. Und ich habe diesen Hinweis ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden mit dem Kopftuch. Und dann habe ich jetzt angefangen, dieses Buch zu lesen von Golül Atai. Das Buch heißt ja Die Freiheit ist weiblich und ich habe die ersten Kapitel gelesen und dann kam aber aktuell in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel über einen Regisseur, Amir Reza Kohistani, prominenter Theaterregisseur in Iran, der auch in Hamburg, München und Berlin arbeitet. Er sagt, im Iran hat es immer schon ein Doppelleben gegeben. Und ganz besonders die Frauen, die dem Druck dort ausgesetzt sind. Dieser Druck, den die Frauen aushalten müssen, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Druck, den die Männer ertragen müssen. Und deswegen ist es aus seiner Sicht so ermutigend, die vielen Frauen jetzt auf den Straßen von Teheran zu sehen. Und er sagt, ich fühle mich tatsächlich schwach, wenn ich sie sehe. Der tägliche Kampf von Women, Life, Freedom ist keine französische Revolution mit Anfang und Ende. Leben in Freiheit betrifft eben alle Lebensbereiche. Wir Männer haben jetzt endlich verstanden, dass wir keine Freiheit finden, wenn die Frauen nicht frei sind. Hijab ist doch nur ein Stück Stoff, habe ich gesagt. Und meine ehemalige Freundin sagte, dann leg dir mal den Schleier um und geh auf die Straße. Da habe ich verstanden, wie sehr so ein Tuch dich einschränkt. Wir Männer helfen dem Staat, wenn wir nicht darüber nachdenken, wie unterdrückend dieses Kleidungsstück ist. Gelingt es der Regierung mit brutaler Gewalt, diese Bewegung zu unterdrücken? Das weiß niemand, aber es gibt ein totales Misstrauen zwischen Regierung und Volk. Irgendwann kollabiert das System. Es kann ein langer, blutiger Kampf werden. Die heutige Revolution verlangt nach einer Säkularisierung des Staates und nach Abkehr von männlich dominierten Herrschaftsformen. Deswegen ist es so wichtig, auf die Frauen zu hören. So Kohistani. Ich habe dann mir wieder das Buch vorgenommen von Frau Atai. Und dieser Untertitel, Die Freiheit ist weiblich, begründet sie damit, zitiere jetzt wörtlich, die Feindschaft gegen Frauen gehört zu den politischen Grundpfeilern der Islamischen Republik Iran. Und sie zitiert dann Khomeini wörtlich. Zitat Khomeini, wenn die Islamische Revolution kein anderes Ergebnis haben sollte als die Verschleierung der Frau, dann ist das per se genug für die Revolution. Gespräche mit Erzfeinden ja, aber nicht mit Iranerinnen. Über die Frau kontrolliert das Regime die Gesellschaft. Wenn es einen tiefgreifenden Wandel im Iran geben sollte, das ist jetzt weiter Frau Atai, wird er auf die Frauen zurückgehen, die Jahrzehnte dafür Opfer brachten, ohne sich einschüchtern zu lassen. Frau Atai hat nun in ihrem Buch insgesamt 9 Frauen teilweise über Jahre hin begleitet und interviewt und eine möchte ich jetzt auszugsweise mal vorstellen. Fatemeh Seperi, Tochter eines Mullahs, erlebt jahrelang, wie Minderheiten ihrer Rechte beraubt werden. Zum Beispiel bekommt sie mit, wie eine sunnitische Moschee in Mashhad zerstört wird. Sie wollte Vielfalt, keine Zwist zwischen den Volksgruppen und kam zu dem Schluss, nur ein säkularer Staat, da wiederholt sich das, nur eine nicht religiöse, demokratische Regierung könnte diese Schande beenden, damit alle im Land endlich in Frieden und Wohlstand leben können. Offenbar gab es vor der Revolution Gesetze zum Schutz der Frau. Es gab Familiengerichte mit Richtern, die ein juristisches Staatsexamen abgelegt hatten, keine geistlichen. Nur diese Gerichte konnten damals Ehen trennen, nicht nur, wenn der Mann es wollte. Das Gericht entschied auch über das Sorgerecht für Kinder. Das Recht der Frau auf Arbeit wurde gefördert, unbezahlbarer Mutterschaftsurlaub eingeführt. Die Mullahs jetzt lehnten diese Gesetze ab, weil sie die Prostitution fördern und den moralischen Verfall herbeiführen würden. Khomeini hat genau dieses Gesetz 15 Tage nach seiner Rückkehr aus Frankreich aufgehoben. Schrägerweise dulden die Mullahs gleichzeitig aber, selbst in der heiligen Stadt Mashhad, eine ganz besondere Form der Prostitution. Iranerinnen gehen mit Pilgern aus dem Irak oder Pakistan für ein paar Stunden die Ehe ein. Im Netz ist schon seit langem von schiitischem Thailand die Rede. Der Mann von Fatemeh Sebri wird 1982 im Krieg mit dem Irak getötet. Er hatte in seinem Testament gefordert, seine Ehefrau möge bitte in Ruhe gelassen werden, sein Hab und Gut gehöre ihr, sie sei erziehungsberechtigt für die gemeinsame Tochter. Es schaltet sich jetzt aber eine sogenannte Märtyrerstiftung ein. Die Tochter wird von den Schwiegereltern aufgezogen, gegen den Willen der Mutter. Ein Großteil des Vermögens wird eben diesen Schwiegereltern zugesprochen. Der Frau bleibt nichts anderes übrig, als wieder zu ihren Eltern zu ziehen. Fatemeh Sepehri heiratet noch einmal, bekommt 3 Kinder, wird von ihrem Mann auch finanziell nicht unterstützt. Er verbietet ihr, sich an einer Abendschule fortzubilden. Sie studiert an einer Fernschule Management, zieht die 3 Kinder auf, erträgt die Meckerei ihres Mannes, der sie dann entnervt verlässt. Nach 20 Ehejahren, ihre Forderungen und Teilnahme an Demonstrationen und Forderungen und Protesten bringen sie immer wieder in Haft, in völlig verdreckte, wanzige Gefängnisse. In fast witzigen Dialogen mit ihren Verhörern macht sie diese auf ihre Widersprüche und Verlogenheiten des Systems aufmerksam. Mir ist dazu eingefallen der Film Nolan's Song, der in Hannover lief, und wir haben die Band auch vorher ja erlebt, wo genau diese Diskussion, wo ich kann mich erinnern, dass der Mullah es den Frauen verbieten will, auf der Bühne zu singen. Aber als Gruppe dürfen sie singen, weil wenn eine Frau allein singt, erregt sich der anständige Mann. Wenn die Gruppe singt, wird das neutralisiert. Also noch dumpfer geht's nicht. Und das ist heimlich mitgefilmt worden, dieses Gespräch. Das haben wir im Kino dann in dem Film gesehen.
Günther, du hast jetzt dieses Buch von Golineh Atai, Iran, Die Freiheit ist weiblich, als Einführung für unsere Sendung benutzt und dargestellt. Ein Einzelschicksal einer Frau. Ja, ist das wirklich das, worum es geht in der iranischen Revolution?
Naja, ich habe ja die Beispiele genannt, warum sie meint und warum auch vor allen Dingen dieser Regisseur am Anfang deutlich macht, ohne die Frauen hätte es diese Form gar nicht gegeben und wie wichtig das ist. Und ich habe auch ja nur aus dem Buch die erste Geschichte zum Teil, dann haben wir ja aufgehört, weil sie ein Beispiel bringen wollte, wie wichtig das ist, was die Frauen da geleistet haben.
Also ich greife nochmal auf. Der Slogan dieser Revolution heißt ja, wie du auf Englisch schon gesagt hast, heißt ja auf Deutsch dann Frau, Leben, Freiheit. Mhm. Und da steht Frau an erster Stelle. Mhm. Und deshalb geht es hier auch in dem Buch um Frauenschicksale. Meine Frage war nur, deckt das alle Aspekte der Revolution ab?
Ich denke, dass was Gunther dargestellt hat, dass diese Revolution weiblich ist korrekt, weil gesamtpatriarchal Unterdrückung und Herrschaft seit Jahren im Iran und im Islam ist Inhalt von was gleichzeitig regiert wird. Diese Regierung, diese patriarchal Regierung, Männerherrschaft, Das ist nicht nur, dass Frauen unterdrückt, sondern Frauenunterdrückung symbolisiert Gesamtgesellschaftunterdrückung. Deswegen, das ist korrekt dargestellt worden, dass es geht nicht um Kleintuch auf Kopf, sondern das ist Gesamtherrschaft der Gesellschaft durch Unterdrückung der Frauen in erster Stelle. Deswegen auch deshalb diese Revolution weiblich ist, weil Frauen am meisten genau von Anfang an unterdrückt gewesen und diese islamische Herrschaft wollte durch Unterdrückung der Frauen, Männer, Arbeiterklasse, alle anderen Schichten von Gesellschaft unter Druck setzen, unter Herrschaft haben. Dahinter versteckt genau Kapitalismus in Form von Islam. Herrschaft von Kapitalismus auch in Form von Islam, das Besonderheit von dieser Herrschaft in Iran ist. Deswegen, wenn wir diese Teile auseinandersetzen und gucken, dass wie so ist diese Unterdrückung, dann können wir verstehen, wie vielfalt die Revolution zurzeit im Iran ist und wie weiterläuft.
Wir sollten vielleicht sagen, Islam-Auslegung und nicht Islam, denn das ist nicht Inhalt des Islam, dass Frauen Kopftücher tragen müssen. Und es ist auch die Unterdrückung, der Frau ist auch nicht im Islam so angelegt, wie es jetzt hier von dem Regime propagiert wird oder von bestimmten islamistischen Strömungen. Das muss man einfach dem Islam nochmal zugutehalten. So schlimm ist er nicht. Es gibt auch christliche Strömungen, die entsprechend brutal und antiweiblich sind.
Aber das bedeutet nicht, dass wenn wir hier kritisieren genau diesen Inhalt, wir schönen andere Religionen oder sagen, was anders besser ist oder schlimmer ist oder was anders. Aber Religion als Regierung, das ist jetzt unser Thema, nicht Religion separat und so, das können wir auch kritisieren. Ich denke, Islam ist Männerreligion. Das ist von Anfang an, hat Frauen unter Druck gesetzt, genauso wie Judentum. Aber und Thema wird, Christentum auch kommt von beide dieser Religionen. Es ist alles Kopie voneinander. Aber wir wollen nicht jetzt Religion thematisieren, sondern Religion als Regierung.
Sollten wir vielleicht noch sagen, wie diese Regierung strukturiert ist, ganz kurz. Da ist ein geistlicher Würdenträger, ist Staatsoberhaupt. Und gibt es da noch Demokratie in dieser Struktur? Da gibt es ein Parlament, aber...
Ich wollte das jetzt noch mal sagen, das ist ja schon zweimal hier von beiden Leuten, die ich angeführt habe, von der Frau und auch von dem Regisseur, haben beide gesagt, Säkularisierung ist das ganz Entscheidende dabei. Und zu deinem Hinweis, das ist natürlich völlig richtig, es geht nicht nur um die Frauen. Das wollte ich dann eigentlich fortsetzen, weil die Partei sagt eben, es geht nicht nur um Frauenrechte, sondern das geht weiter. Sie führt auf ganz wichtig Minderheitenrechte, Bürgerrechte und soziale Gerechtigkeit und das ist von führenden Aktivistinnen und Aktivisten durchgesetzt. Und sie erklärt jetzt nochmal, die Männer, und das entspricht etwa dem, was du sagst, die Männer sind korrumpiert vom System. Die Frauen hingegen sind nicht so vorbelastet, weil die immer außerhalb des Systems gestanden haben. Es lief über die Männer. Und das ist die Meinung jetzt, meint sie, von immer mehr Männern, und das ist das Neue, finden Sie, die ihre Partnerin jetzt in dem Kampf unterstützen. Und sie weist darauf hin, dass zurzeit 500 Frauen in Gefängnissen sitzen, weil sie Widerstand geleistet haben. Und die Frage, die du eben auch angesprochen hast, da gibt es irgendwo eine tolle Auflistung, dass nebeneinander von Revolutionsführer und Regierung, beim ersten Mal habe ich gedacht, prima, das ist so ähnlich wie bei uns Bundestag und Bundesrat. So wird es in so einem Schema dargestellt. Und die Leute, die Politiker sind sich aber einig darüber, das ist eine Fassade. Die Regierung hat überhaupt nichts zu melden, sondern allein die Revolutionsführer bestimmen, wo es lang geht. Und um gleich mal einen gewagten Sprung zu machen, die Frage war für mich lange, welche Funktion hat eigentlich die Revolutionsgarde? Und der Vorsitzende der Grünen hat deutlich gesagt, das ist das Rückgrat dieser Revolution. Und das sind wirklich die gefährlichen Leute da.
Also dann musst du mehr sagen über die Revolutionskampf. Lass uns darüber noch mal kurz sprechen. Welche Rolle spielen sie und wie sind sie in diesem Staat gestellt?
Wunderbar. Das wäre die Frage, die ich nämlich an dich habe. Was genau macht, weil ich von ihnen nur durch ihre Reisen weiß, dass sie unglaublich korrupt geworden sind, sehr vermögend sind. Denen gehören Hotels, Kaufhäuser. Und sie sagen, wo es lang geht.
Ja, Revolutionsgarde von vornherein wurde vorgesehen von Khomeini, weil nicht Armee, das von Schah geblieben war, ohne angetastet werden, hatte immer Gefahr gesehen, dass irgendwann diese Armee etwas anderes macht, das nicht im Sinne von Islam und islamischer Regierung ist. Deswegen ist aufgebaut worden diese Revolutionsgarde von die Leute, die sehr treu gewesen von Islam und auch von der Regierung, dann aufgebaut wurde. Und im Irak-Iran-Krieg, 8 Jahre, ist richtig aufgebaut worden, diese Revolutionsgarde. Und sehr organisiert ist insgesamt eine Bande, die unter Führung von Führer ist. Damals war Khomeini und jetzt ist Khamenei. Das bedeutet, direkt wird von Khamenei geführt.
Das Revolutionsgarde, ist es eine Art Polizei oder ist es eine militärische Organisation?
Es ist militärische Organisation, in nicht nur Militär, wie Gunther gesagt hatte, in Wirtschaft auch. Jetzt ist ein Riesen geworden. Viele wirtschaftliche, bestimmte Hauptwirtschaft von Iran ist unter Herrschaft von Pasdaran, das bedeutet unter Herrschaft von Khamenei, Führer dort. Und hat viele Möglichkeiten, deswegen auch jetzt im Ausland auch gesagt wird, wenn Pasdaran, wenn Revolutionsgarde als terroristische Organisation betrachtet werden, dann viele, viele finanzielle Quellen von der islamischen Regime auch in Gefahr kommt, blockiert wird. Und das ist auch richtig tödlich für islamische Regierung im Iran, wenn Pasdaran als terroristisch betrachtet werden. Deswegen auch jetzt ist vorsichtiger geworden. Nachdem das in Diskussion war, dass als besonders von Europa als terroristische Organisation betrachtet werden, hat viel Kraft diese Revolutionsgarde. Das kann man sagen, dass islamische Regierung und diese Revolutionsgarde sind eine Einheit. Mhm.
Kann man sagen, das ist der militärische Arm?
Nicht nur, Führung. Wirtschaftlich und auch ja.
Und die wirtschaftliche Verflechtung dieser militärischen Organisation, sie hat ja eigentlich Polizeifunktionen, nicht? Denn sie nimmt ja Leute fest und bringt sie ins Gefängnis und so. Da kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja,
diese wirtschaftliche Verflechtung ist aber gewollt, um sie dem Staat besser zu verpflichten. Um sie bei der Stange zu halten, kann man sagen, oder?
Das kann man sagen, ja.
Auch das ist ein korruptes System.
Insgesamt ist es ein korruptes System. Deswegen auch, die sind auch zurzeit sehr ängstlich, dass diese Finanzquellen irgendwie anders wird. Und jetzt, ich denke, dass islamische Regierung im Iran nicht mehr wie am Anfang religiös ist, ideologisch, sondern einfach korruptes System ist, dass alles um Geld geht.
Man kann sich überhaupt fragen, ob die Religion nicht nur instrumentalisiert worden ist oder instrumentalisiert wird bei solchen Staatsformen, wo die Mehrzahl dann auch letztlich indirekt der Entscheidungsträger und der Politiker aus Geistlichen besteht oder von Geistlichen ausgewählt wird, wie das im Iran ja der Fall ist.
Deswegen auch von Anfang an habe ich gesagt, dass Islam ist Fassade für gesamtkapitalistische Strömung im Iran und diese islamische Regierung.
Man darf nicht vergessen, dass auch diese Regierungsform des islamischen Staates, also eines religiösen Staates sozusagen, sich den Anschein der demokratischen Legitimität gegeben hat. Sie hat ein Parlament, es gibt Wahlen und so weiter und es gab auch Reformen. Im Iran nach Unruhen gab es immer auch wieder Reformen und du weißt selbst, Kiomaz, du sagtest selbst, dass Leute darauf reingefallen sind sogar und dann enttäuscht sich wieder abgewendet haben, weil sie sich von Reformen was erhofft hatten. In Wirklichkeit waren diese Reformen aber offenbar nur ein strategisches Nachgeben gegenüber irgendwelchem Unmut im Volk, den man so in den Griff kriegen wollte.
Darf ich damit noch mal nachhaken, weil das habe ich in mehreren Kapiteln gelesen. Der Tenor, den ich aus den Artikeln im letzten 2 Monaten rausgehört habe, dass die Religion zunehmend unwichtiger geworden ist für die Menschen in Iran, nicht für das System. Dass es also nicht eine durchgängig religiöse Bevölkerung ist, sondern natürlich viele schon, also so ähnlich wie bei uns. Im Grunde genommen ist ihnen das egal. Es gibt eine ganze Reihe Gläubiger, aber diese intensive Vorstellung, die Mullahs haben, geht an der Wirklichkeit im Lande doch vorbei.
Weil im Iran direkt Religion regiert hat und unter Druck gesetzt hat, alle Gesellschaftsschichten, sogar in Wirtschaft auch. Freie Wirtschaft gibt es dort nicht. Alles gehört zu Pasdaran, Revolutionsgarde und Regierung. Freie Menschen können nicht frei bewirtschaften auch. Deswegen, weil Menschen mit Haut und Knochen und Blut erlebt haben, wie Religion, wenn regiert, kaputt macht ganzes Leben. Deswegen Religion auch für Mehrheit der Menschen im Iran unter große Frage steht. Jetzt letzte Umfragen, die gemacht wurde, 70% der Menschen im Iran nicht mehr glauben an Religion, die regiert. Und von diesen 50% überhaupt keine Religion mehr haben wollen. Ich kann nicht so sagen, dass Menschen jetzt komplett frei von Religion, aber das ist eine Reaktion gegenüber Religion, die regiert im Iran. Und deswegen aber, ja, Regierung selbst auch sagt, seitdem Regierung regiert im Iran, Menschen mehr fremd von Religion geworden sind.
Natürlich.
Und das ist trotz Investitionen, die diese Regierung investiert hat in Dummheit, in Moscheen, in Strukturen, die nur Religion gehört. Trotz dieser Investition, jetzt sieht man, dass SchülerInnen im Iran überhaupt keine Religion haben. Und Parole von SchülerInnen im Iran ist gegen Islam und gegen Gesamtreligion dort im Iran. Und ich behaupte, dass diese Regierung durch so regieren ideologisch hat eigene Todesgrabe so produziert.
Ich selbst, ja.
Selbst. Genauso wie Kapitalismus, ja, der Arbeiter als so das Totengräber sind, ja, dafür. Hier im Iran, Jugendliche, die nicht mehr religiös sind, sind die, die diese Regierung loswerden wollen.
Ja, wenn Religion als Repressionsmittel gebraucht wird, ist das kein Wunder. Denn Religion wird hier ja benutzt, so wie in sogenannten sozialistischen Staaten, der schöne Traum vom Sozialismus, wo war auch ein Traum, ein schöner Traum, an den viele geglaubt haben und der dann Repressionsinstrument wurde und entsprechend verfiel und abgelehnt wurde von den Bevölkerungen. Das kennen wir schon, aber hier ist es eine Religion. Eigentlich umso schlimmer, wenn man denkt, dass Religionen in der Menschheitsgeschichte doch schon eine wichtige Rolle gespielt haben.
Aber immerhin, es ist interessant, ne? Hier, ja, dass das Baha'iten, ja, zum Beispiel als ethnische Religion, die dort auch gewesen, ja, unter Druck gewesen, sind jetzt stärker religiös geworden, baha'itisch.
Ja, weil sie gegen diese Regierung.
Genau. Ja, genau. Weil unter Druck gewesen.
Ja. Habe ich mir aufgeschrieben. Ja, warum sind die Baha'is, ich habe da lange Aufsatz drüber gelesen, warum sind die schon lange unterdrückt worden von dieser Regierung jetzt. Und die Zoroastrier überhaupt nicht. Die werden die geduldet, weil die keine Rolle spielen, oder?
Weil Baha'iten Teil der Islam sind. Baha'iten glauben, dass dieses 12. Imam, dass die Schiiten sagen, dass kommt, irgendwann kommt und rettet ganze Welt oder was anderes macht.
Aber
und
sie so, sind oder? Viel liberaler.
Genau. Die denken, dass gekommen ist und Führer von Baha'iten ist, dieser Mehdi, 12. Imam, deswegen als Konkurrenz betrachtet wird. Deswegen sieht Gefahr in Baha'iten, weil das kann sein, dass Teil der Menschen sagen, ja, okay, Baha'iten haben 12. Imam, ihr habt noch nicht. Deswegen diese Konkurrenz macht Baha'iten besonders gefährlich für Islamisten dort im Iran, Schiiten, und deswegen auch so unter Druck sind. Aber Zarathustern sind nicht diese, die das behaupten, dass Konkurrenz für Islam sind.
Ja. Kommen wir doch nochmal auf die generellen Auswirkungen eines solchen islamischen Staates. Wir haben, wie sich Islamismus auswirken kann auf einen Staat und auf Bevölkerungen. Das kann man in Afghanistan zum Beispiel sehen, wo Frauen noch nicht mal mehr die Schule besuchen dürfen. Im Iran gibt es ja immerhin auch für Frauen, ist ja auch die Universität offen und es gibt mehr
weil
Frauen.
Weil Frauenwiderstand von Anfang an geleistet haben, das ist nicht. Die wollten auch genauso machen im Iran. Aber weil Frauen das nicht akzeptiert haben und gebildet waren Frauen im Iran und von vornherein erste Bewegungen gegen islamische Regierung waren Frauen. Genau ganz am Anfang, nachdem Khomeini gesagt hat, ja, dieser Schleier ist Pflicht.
Und wenn ich richtig informiert bin, sind heute mehr Frauen als Männer an den Universitäten. Ist das richtig?
Das ist korrekt. 60% der Leute, die Universität besucht haben.
Und sie brauchen... Sind.
Und deswegen, diese Regierung hat entschieden, dass Grenzen legen.
Aber hinzu kommt, was man auch noch wissen muss, dass Frauen immer noch die Erlaubnis brauchen, wenn sie studieren wollen, ihres Mannes oder ihres Vaters oder sowas der Familie. Frauen dürfen nicht einfach so an die Uni gehen.
Das ist die Sache, die Günther auch am Anfang gesagt hat. Männer mittlerweile haben mitbekommen, dass wenn nicht Frauen gleichberechtigt sind, die sind auch unter Druck. Das ist die Sache, die diese Revolution gezeigt hat, diese weibliche Revolution, die jetzt langsam Männer auch dabei hat, weil Männer langsam verstanden. Am Anfang haben sich profitiert, deswegen haben nicht Widerstand von Frauen unter Schutz von Anfang an, weil Männer profitiert waren, hatten doppelt so viel Erbschaft gehabt wie Frauen, konnten jeden Job nehmen und Frauen dürften nicht viele Jobs oder was anderes, waren profitiert. Deswegen dieses Schweigen am Anfang von Männern, sogar linke Männer haben gesagt, ja, das ist kein Problem, Kopftuch, das müssen wir erstmal mit Schar loswerden, Schar weg. Und dann danach war es zu spät. Haben alle verloren und Frauen am meisten.
Wir nochmal auf die, um was es eigentlich geht bei der Revolution kommen. Es gesagt worden ist, so wie das jetzt begonnen hat, mit der Initiative der vielen Frauen, meint die Dunja Ramadan, ist das, die für die SZ schreibt, der Aufstand in Iran hat auch dazu geführt, dass sich Minderheiten miteinander solidarisieren. Und genau die Position vertritt die Frau, über die wir vorhin kurz geredet haben, Mariam Zareh, die in diesem Evan-Gefängnis geboren ist und jetzt seit 4 Jahren in Deutschland lebt. Und die hat jetzt einen Film darüber gemacht.
Geboren in Evin-Gefängnis.
Und die sagt, das ist die Mutter ist Oberbürgermeisterin im Moment in Frankfurt.
Frau
und die
Skandari.
Sagt, es gibt jetzt eine große Solidarisierung zwischen den ethnischen Minderheiten der iranischen Gesellschaft und auch zwischen Männern und Frauen. Und aus ihrer Sicht macht das einen großen Unterschied zu den Protesten von 2018/19 und 2009 aus. Wenn das so ist, siehst du das so, dass das wirklich?
Ich sehe auch so, weil alle benachteiligten so Ethnien, Minderheiten im Iran jetzt denken, dass Solidarität und gemeinsam was gegen dieses Regime, die herrscht, das herrscht, haben. Und können gemeinsam auf erster Linie dieses Regime beseitigen, wenn gemeinsam sind. Und alle haben gemeinsames Leid. Deswegen auch, das haben endlich auch die Männer haben das verstanden. Das ist sehr wichtig bei dieser. Das ist feministische Revolution. Das klingt komisch, dass Männer auch dabei sind. Kann ich nicht sagen, dass alle Männer oder so, aber viele Männer kann ich sagen, dass solidarisch und als eigene Befreiung sehen in der Sache, dass diese weibliche Revolution weitergeht.
Okay, Frauen sind unterdrückt in diesem System sowieso. Wir wollen jetzt nicht von dem Rest der Welt sprechen, wo es ja auch einen Kampf der Frauen gibt, um Gleichberechtigung zumindest, wie es heißt, und der auch bestimmte Hintergründe hat, wo man die jetzt darüber hinausgeht.
Und das, deswegen, jetzt sage ich und dann kannst du, deswegen hat diese Revolution Frau, Leben, Freiheit so große Echo in der Welt gehabt.
Das auch.
Weil
das
auch. Gemeinsames Leid in der Welt ist auch Unterdrückung von Frauen.
Aber seit über 100 Jahren gibt es ja auch in der westlichen Welt feministische Bewegungen, die jetzt so, sich so nicht definieren, sondern die sich speziell gegen den Mann als Macho richten, gegen da alles das, was wir an männlichem Machtmissbrauch kennen, gesellschaftlich, privat, überhaupt. Hier im Iran sind die Frauen die am deutlichsten unterdrückten, vom politischen System unterdrückten. Ist es deshalb, dass sie Hauptakteur sozusagen sind in dieser Revolution? Oder, und das ist jetzt meine Frage, die mich umtreibt vielleicht ein bisschen, weil es weitergehend wäre, oder haben Frauen generell in der Welt und in der Gesellschaft eine ganz besondere Rolle zu spielen, die unterdrückt wird, die Gesellschaft zerstört, aggressiv macht, kapitalistisch macht vielleicht. Eine Rolle von Frauen, die nicht nur als Unterdrückte, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Gesellschaft in einer besseren Welt wäre. Das ist meine Frage. Sind Frauen, wir haben ja, ich will noch eine kleine Ergänzung machen. In dem alternativen Gesellschaftsmodell Rojava von dem Kurdenführer Öcalan ist eine bessere Gesellschaft ohne Frauen überhaupt gar nicht denkbar, ohne Emanzipation der Frauen. Und in dem Rätesystem, mit dem Rojava sich regiert, basisdemokratisch seine Probleme regelt, da müssen Frauen überall zu mindestens 40% beteiligt sein. Es gibt überall Doppelspitzen von Männern und Frauen in allen Gremien. Frauen sind da unabdingbar eingeplant. Und das tut Öcalan, das hat Öcalan so vorgeschlagen, weil er meint, dass Frau ganz generell jetzt nicht nur als Unterdrückte, sondern als wichtiger Teil im Gegenpart zum Männlichen, als wichtiger Teil des Menschlichen überhaupt eine ganz wichtige Rolle in der Gesellschaft haben.
Ich denke, Öcalan hat sehr gut verstanden, Feminismus auch verstanden. Aber Feminismus, so in westlicher oder auch östlicher Welt, damals ist nicht gut verstanden worden und als etwas gegen Männer interpretiert wurde. Aber was heute unter Feminismus verstanden wird, besonders im Iran, das ist Freiheit von Menschen. Damals ist patriarchal und Männergesellschaft das durchgedruckt hat, fälscherweise, dass Feminismus gegen Männer ist, weil wollte eigene Herrschaft nicht verlieren. Feminismus ist nicht gegen Männer, sondern Männerherrschaft. Das ist sehr wichtig, dass man so versteht. Und wenn Herrschaft gibt, dann Menschheit insgesamt unter einer Herrschaft ist, dass Männer dominiert ist. Und deswegen jetzt langsam Feminismus und weibliche Revolution anders verstanden wird. Das wird als Freiheit der Menschheit betrachtet. Für mich besonders ist es auch so. Und im Iran auch viele Männer langsam, nicht das alles. Die Männer, die jetzt dabei sind, wird Feminismus und weibliche Revolution so betrachtet, genauso wie Öcalan damals auch interpretiert hat. Wenn Teil der Gesellschaft unter Druck ist, im Gefängnis ist, wie kann diese Gesellschaft gerecht funktionieren? Das kann nicht sein. Deswegen, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann müssen wir permanent betonen, dass gegen patriarchal ist, Männerherrschaft, nicht gegen Männer. Die Leute, die es fälschen wollen, nehmen diese Herrschaft und Patriarchal zur Seite, sagen, guck mal, die sind gegen Männer. Nein, die sind für gerechte Gesellschaft. Wenn eine Gesellschaft gerecht ist, dann für Männer und für die Frauen gerecht ist, für alle Kinder. Und jetzt zum Beispiel in Lieder, die im Iran rauskommen, sogar wird an Natur gedacht, an Tiere gedacht, an alles, was das Leben beinhaltet, dass gerecht mit dem Leben umgegangen wird. Das ist Inhalt dieser Frauenrevolution.
Könnte man sagen, dass das sozusagen die weiblichen Elemente sind, die heute in den Vordergrund rücken müssen, auch wenn wir zum Beispiel den Klimawandel bekämpfen wollen.
Genau so ist es. Ja, das ist es. Das ist jetzt Inhalt, was im Iran so wirklich sich entwickelt. Das ist diese gerechte Welt für Tier und Mensch und Natur und alles.
Du hast das ja nochmal erwähnt, wie benachteiligt die Frauen sind und dass ganz viel über die Frauen gelaufen ist, dieser Druck. Und ich hatte vorhin erwähnt, dass bevor Khomeini gekommen ist, es einige Gesetze in Iran gegeben hat, die vorteilhaft für die Frauen waren. Also In diesem Buch von Atay taucht eine Gruppierung auf, das ist dann, glaube ich, die vierte Frau, die sie vorstellt, die jetzt sagen, naja, unter dem Schah hatten wir hier eine Menge Vorteile. Das ist jetzt die Generation, die dort nicht gelebt hat, die jetzt wächst auf unter Khomeini und sagt, naja, was wir so hören, die Rechtsstaatlichkeit war gegeben. Und die jetzt sagen, also ich habe das mehrfach gelesen, das war nicht nur in dem Buch, auch in einigen Pressemitteilungen tauchte das auf, die wünschen sich sowas wie eine konstituelle Monarchie, wenn nach einer Volksbefragung die Bevölkerung das unterstützt.
Das ist doch eine Täuschung. Was in der Revolution gegen Schah rausgekommen ist, Ergebnis von Schah-Seite ist, was damals gewesen. Diese Frauenfreiheit bei Schah-Seite, das ist natürlich dort, Frauen könnten sich bekleiden, wie ist das, Norm von Leben. Aber Unterdrückung von Frauen in anderer Weise, Männerherrschaft, das ist auch damals gewesen.
Unter dem Schah, das war westliche Freiheit.
Genau, das war westliche Freiheit. Natürlich, das war gut. Das ist nicht, dass wir sagen, dass wenn Frauen so Wahlrecht hatten, das ist schlimm. Nein, aber in Tiefe der Gesellschaft, patriarchal und alles, das war Kultur von Schahzeit auch. Deswegen hat sich... Das ist nicht, dass Khomeini von Himmel gekommen ist. Khomeini ist von Natur der Patriarchalgesellschaft in Schahzeit rausgekommen. In Schahzeit, im Gegenteil von Anfang, als Schah angefangen hatte, so viele Moscheen gebaut wurden, wie nie gewesen früher. Er hat gegen linke Strömungen, die im Iran langsam Fuß fassten, das hatte Religion unter Schutz und linke Gedanken unter Druck gesetzt. Das war keine freie Gesellschaft damals. Deswegen Religion konnte selber Fuß fassen in der Gesellschaft, hatte viele Möglichkeiten gehabt. Deswegen Revolution gegen Schah ist gescheitert, weil Religion so viel Kraft hatte und mit Hilfe von reaktionäre Kräfte draußen, außerhalb Iran, ist Khomeini nach Iran gekommen und Herrschaft genommen, weil die wollten diese grüne islamische Gürtel um Sowjetunion damals verstärken. Deswegen Taliban kommt in Afghanistan und Islamisten, Schiiten kommen im Iran. Das ist nicht, dass Schah gegen Schiiten oder gegen Islam hatte, sondern es total verstärkt. Und diese Anti-Frauen-Gesellschaft, das ist Ergebnis von Schaarzeit, das ist nicht das von Himmel mit Khomeini im Iran gekommen ist. Deswegen, das ist große Täuschung, dass damals für Frauen viel, viel besser, qualitativ besser war. Nee, qualitativ nicht. Aber ein Schritt, Frauenrecht für Wahlrecht, das ist gut. Oder Frauen dürften sich bekleiden, wie die wollen, aber Männer auch.
Wenn wir daran denken, welche Rechte Frauen damals in den USA oder in Europa hatten, dann waren das ja auch nicht viele Rechte. Nicht?
Insofern genau, ist
diese Angleichung an den Westen, diese Amerikanisierung der iranischen Gesellschaft, war keine Befreiung der Frau, keinesfalls in diesem Sinne.
1974 durften die Frauen in der Bundesrepublik den Arbeitsplatz wechseln, ohne ihren Mann zu fahren. 1974 ist das aufgehoben worden.
Und immer noch. Frauen verdienen 20% weniger als Männer.
Ja.
Und das ist eine andere Diskussion. Aber das ist große Täuschung, dass gesagt wird, auch dass im Iran 80% für Monarchie sind. Nein, das ist eine große Lüge. Bei dieser Revolution hören wir kaum Parolen, die für Monarchie ist.
Die hat nur gesagt, es gibt eine Gruppierung und das sind die Leute, die die Erfahrung gar nicht
haben. Genau, die Leute, die damals so Vorteile hatten, natürlich jetzt immer noch, die wollen das irgendwie zurück zur Vergangenheit. Aber Mehrheit der Gesellschaft will etwas anderes, das nicht unterdrückt wird, egal ob Mullah oder Schah oder jemand anderes, das von oben herrscht.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Rolle der Frau in der iranischen Revolution und auch in der Welt im Allgemeinen gesprochen. Das Weibliche und Frau als Unterdrückte, Frauen als Element der Freiheit. Und jetzt haben wir zu unserer Diskussionsrunde einen Neuzugang bekommen. Das ist die Iranerin Ferdows Mirabad. Feri können wir sie nennen. Wie kommst du als Frau jetzt zu diesem Thema dazu? Was hast du zu diesem Thema beizutragen als Frau? Denn wir als Männer sind ja eigentlich nicht die Befugten.
Es ist ja so im Prinzip, ohne jetzt darauf einzugehen, dass dann Frauen weltweit unterdrückt sind. Weil das ist ja auch relativ, je nach Länder, je nach wie die Länder sozusagen Demokratie in diesen Ländern verbreitet ist und so sind trotz allem sind die Frauen in den verschiedenen Art und Weisen, ob das jetzt gleiche Gehalt ist oder in der Ehe oder verschiedene Gesetze, sind die Frauen halt nicht gleichgestellt. In solche Länder so wie Iran oder Länder, so islamische Länder, sind natürlich die Frauen mehrfach unterdrückt. Ob das jetzt um die ganz einfache Gesetze geht, ob es um Erbrecht geht oder um Kinderrecht geht oder um Sorgerecht geht, Scheidungsrecht und. Das sind ja eine Palette von Gesetzen, was dann jetzt speziell im Iran sehr frauendiskriminierend ist. Das heißt, dass die eine Frau nicht ohne Erlaubnis, ihr Mann kann nicht verreisen, kann nicht das Land verlassen. Und wie gesagt, das sind ja eine Palette von Gesetzen, wo die Frauen benachteiligt sind. Das ist einmal eine Seite, was die Gesetze angeht, aber andererseits auch die Gesellschaft, was das auch die Frauen, die Rolle der Frauen haben. Natürlich auch dementsprechend auch durch diesen Patriarchatgesellschaft, dass es auch sehr vorteilhaft für die Männer ist und dass es dann auch natürlich dementsprechend sich auch die Männer verhalten. Im Iran ist ja sowohl vor der Revolution als auch jetzt nach der Revolution sind ja die Frauen diejenige gewesen als Gruppe, die immer protestiert haben, als es gleich nach der Revolution um Schleierzwang ging. Die waren diejenige, die auf die Straße waren und in tausende Frauen halt gleich auch protestiert haben, weil sie sich auch gegen Schleierzwang gestellt haben.
Nur zum Verständnis, du redest jetzt von einer anderen Revolution, du redest von der Revolution nach dem Schah.
Ja.
Ja, also wir sprechen hier von der Revolution der gegenwärtigen Bewegung, die man auch schon Revolution nennt, aber
das ist jetzt eine andere Revolution.
Ja gut, ich meine, es ist ja im Prinzip, das muss man ja alles ineinander sehen. Das heißt, wenn die Frauen nicht so eine Geschichte hinter sich hatten, das, was es mit 79 angefangen hat, oder damals in der Schah-Zeit, sozusagen Reza Schah, der Vater vom Schah, als es darum ging, die Frauen zu entschleiern und mit Zwang die Schleier wegzunehmen. Ja. Und dann kam eine neue Regierung und sagt, Zwangsverschleierung. Und da sind dann sozusagen, man kann ja nicht jetzige Revolution und jetzige Bewegung, die dann halt losgegangen ist, kann man ja nicht ohne Hintergrund, ohne das alles, was es jetzt im Hinter sozusagen in den einigen Jahren davor gewesen ist, zu betrachten. Das heißt, es ist sehr verständlich, kann man dann auch so die jetzige Situation auch sozusagen einzuschätzen oder auch die Rolle von Frauen jetzt besser nachvollziehen, woran es liegt. Weil durch diese jahrelange Unterdrückung in jeder Art und Weise, wo die Frauen versucht haben, auch in den letzten 43 Jahren, wo sie immer wieder versucht haben, mit verschiedenen Protesten, mit verschiedenen Kampagnen, mit allem, was sie in den letzten 43 Jahren gemacht haben und auch diese aktive Rolle, die sie in der Gesellschaft hatten, überall ist versucht worden, Frauen nach Hause zu schicken oder Frauen dann praktisch farblos zu machen oder. Und da sind halt, sehen wir auch, dass es in den gesamten Jahren die Frauen, die iranische Frauen, nicht zugelassen haben, da wo es ging, Protesten zu zeigen oder zu protestieren oder gegen diese ganze Gesetze Zeichen zu setzen, dass es immer der Fall gewesen ist. Und es ist auch nicht zu wundern, wenn das jetzt die jetzige Situation oder die jetzige Revolution im Iran von Frauen losgeht, weil die immer als eine sehr lebendige Faktor in der Gesellschaft aktiv waren und immer wieder an allen verschiedenen Stellen protestiert haben. Es gibt ja eine Reihe von den Aktivitäten, was die Frauen in den letzten 43 Jahren gemacht haben. Oder allein die Zahl von den Frauen, die in den Gefängnissen sind, die auch dann halt zeigt, dass es, und es sind sehr mutige Frauen, die immer wieder verhaftet werden und immer wieder rauskommen über Kaution. Und dann, das geht dann wie so eine Kette, die das ganze Zeit läuft. Und da denke ich, mit allen diesen Faktoren ist es auch nicht zu wundern. Ich muss ehrlich sagen, seit Jahren reden wir als Iraner darüber, dass nächste Revolution im Iran eine feminine Revolution sein wird, weil es die Frauen eine von den aktivsten sozusagen Zielgruppen waren im Iran, die ganzen Jahren über Jahre aktiv waren. Und es ist dann deswegen, sage ich, wundere ich mich nicht oder war zu erwarten, dass das sozusagen so eine Entwicklung auch bekommt, dass dann Frauen sozusagen oder dass das Slogan Frau, Leben, Freiheit eine von den wichtigsten Slogan wird, dass es jetzt im Iran dann auch eine große Rolle spielt.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Frauen im Iran speziell eigentlich eine besonders starke Rolle schon relativ gesehen gespielt haben im Verhältnis zu anderen islamischen Ländern, dass Frauen dort studieren, dass sie sogar die Mehrzahl der Studenten darstellen und dass sie sich diese Rechte gesichert haben durch permanenten, sanften Widerstand. Das ist ja schon was Besonderes und das zeigt schon die Kraft, die von Frauenbewegungen im Iran doch noch ausgeht, trotz allem.
Gibt es mehrere Oppositionsgruppen, die in etwa eine Vorstellung haben, wie eine künftige Gesellschaft im Iran, also wie eine Regierungsbildung stattfinden soll, was für eine Form der Regierung? Gibt es da Gruppierungen, die ähnliche Meinungen haben oder gibt es da große, sehr große Unterschiede?
Es gibt ja, wenn man praktisch diese Opposition im Iran bezeichnen will, gibt es ja leider Gottes, sagen wir mal, drei Richtungen. Eine Richtung sind die Monarchisten, die wieder zu diesen Zeiten zurück wollen. Eine Richtung oder eine Oppositionsteil sind dann die Volksmujahedin, da sind die auch so Islamisten, aber in einer anderen Form. Ja. Ich würde eher die als Nordkorea bezeichnen, wenn es dann
eine organisierte Bande
in Iran irgendwann mal Macht bekommen sollten. Ja. Wobei ich denke, die haben kein Recht in dem Land, nachdem alles so geschichtlich gesehen passiert ist. Und es gibt natürlich eine zerstreute, tausendteilige Opposition, die für sich eine Art Republik, eine Laizität, eine Republik vorstellt, wo das halt diese Trennung von Religion und Staat ist, wo jetzt gleiche Rechte für alle ist und so weiter und so weiter. Wobei ich sagen muss, in welche Richtung diese Entwicklung halt praktisch seinen Weg findet, ist ja eine große Fragezeichen. Ihr müsst nicht vergessen, in diesem Land, in diesen 43 Jahren, gibt es von Kleinkind, vom Kindergarten, diese Gehirnwäsche, was mit kleinen Kindern passiert, was in den Schulen passiert. Bildung, das erste Teil, wo sehr, sehr gezielt an diesen kleinen Kindern gearbeitet wird, gezielt geguckt wird, dass sie sozusagen das ganze Idol oder das Ganze, was jetzt in der Islamischen Republik von Bedeutung ist, zu übernehmen. Und das ist zu sehen, das ist da. Wenn es dann sozusagen auch eine Bewegung im Iran ist, wenn wir auch kurz vor einer Revolution stehen. Aber stellen Sie sich vor, wenn ein Kind, ein Siebenjähriger, die zur Schule geht, von Anfang an bekommt von den Eltern zu hören, erzähl bitte nicht, was wir zu Hause machen. Sag nicht, dass wir uns gefeiert haben, dass wir getanzt haben, dass wir das machen, dass wir jenes machen, dass du dich so zu Hause anziehst, ist nicht normal und.
Das heißt, zwei Gesichter, die du gesagt hast. Ja.
Zwei Welten. Ja. Von Anfang an lernt dieses kleine Kind zu lügen, weil es sind zwei verschiedene Welten. Und jetzt sage ich, es wäre naiv zu denken, dass durch diese Bewegung oder auch mehrere Aktivitäten, Protestaktionen, die seit Jahren im Iran gibt, das ist natürlich der Höhepunkt. Es werden auch weitere Höhepunkte kommen. Wenn das jetzt ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, heißt es nicht, dass es vorbei ist. Es wird in halbes Jahr, in einem Jahr wieder zu einem größeren Protest kommen. Und dass, wenn man auch diese gesamte Zeit beobachtet, merkt man auch, dass die Protestzeiten immer kürzer werden und auch immer länger werden. Und auch von den verschiedenen Schichten in der Gesellschaft sich auch anschließen. Es waren vielleicht am Anfang nur Frauen oder Studentinnen, die das halt sehr aktiv waren. Jetzt sind dann viele Arbeiterinnen dazugekommen. Das heißt, das breitet sich dann auch, diese Protestbewegung. Aber desto trotz, mein Problem ist die Gesellschaft, die Gehirnwäsche und die Rolle von Islam. Wenn jede andere Regierung an der Macht wäre, außer diese Islamische Republik, wäre schon längst weg. Aber Islam, islamische Ideologie, setzt sehr tief in diesem Land. Und das ist auch nicht eine Sache, die über ein Jahr geht. Vielleicht brauchen wir leider 2-3 Generationen, bis wir irgendwann mal an einem Punkt ankommen, wo wir sagen, es wird Demokratie in diesem Land ausgeübt. Weil das müssen wir ja auch lernen. Wir haben ja nie, wir haben nur Diktatoren gehabt. Wir können über... wenn es um mich selbst geht, kann ich sagen, ich habe das Glück, nach 40 Jahren Leben hier in Deutschland, kann ich sagen, was eine Demokratie ist oder wie es aussieht. Aber viele, viele Menschen im Iran haben es nicht ausgeübt. Die kennen das. Und um dieses Prozess zu gehen, um das Ganze zu überwinden, wird noch einige Jahre dauern. Es mag sein, dass es ein bisschen pessimistisch klingt. Aber wenn man das, was in dieser Gesellschaft praktiziert wird, was tatsächlich vorhanden ist, was ist, wenn es ums Überleben geht, wenn dann ArbeiterInnen, die seit einem Jahr kein Geld bekommen haben, die sich verbrennen. Oh, es sind tausende Sachen, wenn man damit anfangen will und sehr tief in der Gesellschaft reingehen will. Es ist nicht eine Sache, die mit einer Revolution getan ist.
Dieser gedämpft optimistischen Einschätzung von Feri beenden wir für heute das Gespräch über die große, mutige Widerstandsbewegung im Iran. Man kann nur wünschen, dass sie der Beginn der Befreiung ist. Der Befreiung von der Terrorherrschaft eines Regimes von Mullahs, das seine Macht nur mit brutaler Unterdrückung sichern kann. Ich danke unseren Gästen im Studio, Ferdows Mirabari, Günter Litzmann und Kiomaz Nagipur. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Kleinecke.